Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Müde heute Morgen?
Ja, moin Frank, ja, wir sind ein bisschen früher. Okay. Ich war heute Morgen relativ früh hier und habe eine Stunde lang Autos hin und her bewegt. Ich gucke gerade auf den, die habe ich auch umgeparkt, auf den HGP Golf. Was eine Scheiße, da war die Batterie leer.
Ah, okay,
der Klassiker. Batterie leer heißt auch übrigens, Heckklappe geht nicht mehr auf, weil das ein elektrischer Taster ist. Mhm. Batterie ist beim R32 aber im Kofferraumboden.
Oh, bist du da durchgekrochen?
Nee. Ja, natürlich doch. Ich bin von.
Ja. Bin oh, von, schade, dass ich nicht noch früher da war.
Nee, total krass. Ich bin vom Fahrgastraum, habe ich die Sitze umgeklappt.
Ja.
Bin in den Kofferraum, habe dann irgendwann festgestellt, da gibt es so eine. Du kannst dann so eine Kunststoffabdeckung in der Heckklappe entfernen und von da aus mit so einem kleinen Seilzug die Heckklappe schon mal aufmachen. So, dann habe ich den ganzen Kram da rausgeräumt, gucke das Batteriefach an, das verschraubt mit Torx-Schrauben 9 Stück rundherum komplett. Das ist komplett zu.
Wie bitte? Okay, ja, klar.
Und das Arschloch, was das letzte Mal eine Batterie eingebaut hat da, hat 3 von diesen Torx-Schrauben komplett zerknattelt hinterlassen.
Na super.
Kriegst du also nicht mehr auf.
Ja, wahrscheinlich auch auf dem Rücken liegend montiert.
Ich tue keine Ahnung, was eine Scheiße. Und da bin ich beigegangen und habe die mit der Bohrmaschine ausgebohrt, die Schrauben.
Nicht dein Ernst?
Natürlich, klar. Willst du mal. Okay. 3 Schrauben ausgebohrt und dann hatte ich irgendwann diese beschissene Batterie in der Hand. Die ist irgendwie, ja, die ist tot, obwohl die relativ neu aussieht. Das C-Tech will die auch nicht mehr starten.
Mensch, Jens, dann bist du ja das Beispiel dafür, dass es doch Akademiker gibt, die handwerklich geschickt sind.
Natürlich, ich habe nur keinen Bock. Ich habe nur keine Lust. Ich so, oh nee, ey, Batterie im Koffer. Oh, vor allen Dingen, aber wie kommt man denn auf eine Idee, mit 9 Torx-Schrauben einen Deckel zu verschrauben, wo eine Batterie drunter sitzt? Verstehe ich gar nicht. Und da drüber ist nochmal dann so eine Styroporabdeckung. Und das
Racing.
Ja, Racing, scheiß Racing, ey. Vor allem diese Autos, wenn die Batterie leer ist, dass du nicht mehr drankommst, das ist totale Kacke.
Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man beim Golf 5 für die Heckklappe nicht noch ein zusätzliches Schloss hat. Bist du sicher?
Ja, bin ich mir nicht. Hallo? Nein, hat er nicht.
Ja, das ist aber wirklich, das ist auch so wirklich eine Pest, die,
die
dann irgendwann auch verstanden wurde, weil die Menschen total hilflos sind, wenn sowas. Ich meine,
hast du vorne im Motorraum hast du einen Pluspol.
Ja. Ja, zum Überbrücken, ja.
Zum Überbrücken, Plus ja. Und Minus kannst du ja vorne im Motorraum.
Ja.
Hat aber, weil die Batterie tief entladen war,
ja,
kannst du 10 Booster dran hängen, passiert gar nichts.
Na gut. Ne? Ja, gut, okay.
Also, oder die hat einen Zellenschluss, keine Ahnung, die ist auf jeden Fall tot.
Jetzt muss man sagen, das kennt jeder Hörer von uns auch. Da hat wahrscheinlich jeder so seine Geschichte mit seinem Auto zu erzählen, wenn man sowas hat.
Da lobe ich mir so ein Volvo 240, machst die Haube auf, Batterie direkt vor dir. Das ist so.
Ja.
Das ist ja wirklich sehr, ja, klar, vorne ist kein Platz und dann wegen der Gewichtsverteilung wahrscheinlich sitzt sie da gut mit dem Allradantrieb, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, fällt mir nur gerade so auf. Ich habe heute Morgen hier komplett alles umgeparkt. Bei meinem Volvo schon der ganz hinten, in der zweiten Schlange ganz hinten, hinten, oben. Und ich will auch heute mitfahren, weil das Wetter ist gut. Ich fahre damit nach Hause.
Ja.
Und dann habe ich hier einmal komplett Autolotto gespielt.
Ja,
und der Frank hat schon gesagt, er kam oben in die Nähe der Garage 11, oben auf der Straße, hätten wir schon gerochen.
Ja, tatsächlich, als sie die Auffahrung runterging, habe ich gedacht, oh, hier hat aber jemand Autos laufen lassen. Und dann erklärte er mir, woher das kommt. Also das ist schon so, Mann. Ja, man kann auch mittlerweile, finde ich, die Abgase eines älteren Autos deutlich von denen eines modernen Autos unterscheiden. De facto riechst du es ja bei modernen Autos alles irgendwie gefühlt gar nicht mehr, ne?
Nö. Also, keine Ahnung. Ist ja auch gefährlich, wenn man es nicht mehr riecht, ne?
Ja, wenn du plötzlich müde bist. Ja.
Sag mal, was passiert eigentlich mit Porsche jetzt?
Warum?
Die haben doch vorgestern, da waren die neuen Macan präsentiert.
Den elektrischen, ja.
Was ist das denn für eine hässliche Kröte? Was ich nicht verstehe, aber das ist den asiatischen Märkten geschuldet, würde ich sagen. Diese Optik haben ja auch diesen ganzen Zitrönen und so. Die haben dann oben irgendwie so ein paar Lampenschlitze und darunter ist dann so ein, der BMW X7 hat das auch. Und darunter ist so eine Einheit, wie so, so Augen, die sich von unten so dunkel angucken aus einer Höhle. Hm. Weißt du, wie ich meine? Hm. Sieht total merkwürdig aus. Also, als wenn es auf den Kopf gestellt wäre, auch eigentlich.
Ich weiß, was du meinst.
Ich finde, sie, also wirklich hässlich. Und wird ja ein riesen Geschiss gemacht, was für ein tolles Auto dieser Macan wäre, was der alles kann. Und der hat 1130 Newtonmeter. Ende vom Lied ist, der ist in, habe ich richtig gelesen, 3,4 Sekunden oder 3,2 Sekunden auf 100.
Ja, yeah, so what?
So what, jetzt pass mal auf, ohne das ganze Geschiss, der kleine Volvo EX30 ist in 3,6 Sekunden auf 100. Dieser kleine neue SUV.
Ja, weiß ich, ist ja auch die gleiche Power-Unit wie in dem
Bravo. Das will ich gar nicht hören.
Ja, das will ich gar nicht hören.
Nein. Nee, aber ich ganz ernsthaft, ich weiß nicht, also gefühlt ist doch jetzt der Elektromarkt nicht das, was gerade so boomt. Und warum bringt man dann so einen voll elektrischen Macan auf den Markt? Das verstehe ich gar nicht.
Nee, das kannst du ja nicht so sagen. Ich glaube, in anderen Ländern und auch in China ist der Elektroautomarkt schon ein wichtiger Markt. Ja, bei uns lässt das gerade nach.
Ach so, deshalb sieht der auch so scheiße aus.
Und ja, ich hab auch tatsächlich auch nur ein, zwei Bilder gesehen. Nur unabhängig davon, ob ich mir den genauer angucke oder nicht, sind ja viele Designelemente, die du früher für typisch Porsche gehalten hast, wie zum Beispiel so ein durchgängiges Lichtband, hat heute jedes Auto, ja? Also ja, okay, du fährst krass auf der Autobahn und siehst aus der Ferne irgendwie so ein Lichtband und dann kann das halt ein Hyundai Ioniq 6 sein oder das ist irgendwie ein BYD.
Build your dream.
Genau. Und du kannst das einfach nicht mehr erkennen.
Nee, das ist ganz krass, ja, wo du das gerade sagst. In Instagram gibt es ja so einen Account von Autoguru und der stellt dir immer Bücher vor.
Ja, genau, Autobuchguru.
Und der hatte gerade, Autobuchguru hatte gerade vorgestellt, Autosalon 70. Autosalon sind ja diese Autokataloge in diesem Querformat, ja, die gibt es schon ganz lange.
Ja, ja.
So. Habe ich gesagt, oh, guck mal, Autosalon 70 bestelle ich mir mal gerade. Mhm. War Amazon, zack, nächsten Tag da gewesen. Mhm. Am Mittwoch jetzt direkt. Mhm. Das wäre aktuell, also es ist ganz frisch, das ist aktuell einmal weltweit, was gibt es an Autos gerade? Neu, ne? Und da kannst du seitenweise sie blättern, ja. Und du siehst Autos und du kannst die kaum unterscheiden. Ja. Immer, du plättest mal durch, so, okay, irgendwie eine Elektroschnur, oh, keine Ahnung, oh, ach so, das ist ein Peugeot, das ist ja interessant. Da. Ja. Und diese ganzen Bilder, diese Autos sehen alle gleich aus.
Ja.
Alle, ja, von vorne, von hinten, ja, alles klar. so ein Brei.
Ja.
Weißt du, ich so, ja, aber ohne Identität irgendwie.
Ja.
Ne?
Ja, gut,
wenn die kein Markenlogo hätten, das ist auch eigentlich frei austauschbar bei den ganzen Autos.
Tja.
Das macht, also es sind wahrscheinlich auch gute Autos dabei, muss man nicht drüber sprechen, ne? Aber es ist irgendwie.
Naja,
so,
schlechte Autos gibt es ja auch schon lange nicht mehr, Jens. Das ist ja das Problem. Also jedes Auto von denen fährt, jedes Auto von denen hat bestimmte Fähigkeiten, beziehungsweise auch das, was du erwartest, funktioniert da drin. Apple CarPlay ist jetzt irgendwie auch in jedem Auto drin, sodass man ja schon mal von dem Grundsatz her sagen kann, das macht alles das, was ich von einem Auto erwarte. Die Frage ist halt nur, ob ich noch eine Bindung oder eine Emotion sowohl zu einer Marke und auch zu einem Auto aufbauen kann. Oder ob ich einfach nur sage, ich kaufe das, ich bezahle, keine Ahnung, 236,50 Euro im Monat,
ja,
und danach gebe ich das Auto ab und dann nehme ich irgendwas anderes, was es wieder gibt für 236,50 Euro.
Das habe ich heute Morgen gedacht, wie ich mit dem Hund eine Runde gehe, steht da am Straßenrand so ein Skoda, irgendwie Octavia Kombi, keine Ahnung, weiß mit so schwarzen Stahlfelgen, irgendwie so eine Firmenwagenkarre. Nummernschildhalter, Autostadt. Dann habe ich in dem Moment so gedacht, ach guck mal, da hat einer sein Auto in der Autostadt abgeholt und habe gleichzeitig aber gedacht, ah, mit so einer Firmenkarre macht man das jetzt alle 3 Jahre. Wenn das Leasing zu Ende ist, fährt man dann in die Autostadt, geht da einmal ins Hotel und holt die Karre da ab. Mhm. Und habe dann so gedacht, ist doch total emotionslos eigentlich. Weißt du?
Ja, ja, ja. Wobei ich, wenn du das sagst mit Skoda, heute Morgen habe ich auch auf dem Weg hierher einen überholt. Und ich muss ja gestehen, dass ich finde, dass Skoda mittlerweile, ich will gar nicht sagen, besseres Design hat als Volkswagen.
Doch.
Aber ich finde die Autos ja, tatsächlich optisch
auch innen irgendwie drin.
Ja, also ich finde, ja, ich finde mittlerweile ist Skoda so ein Auto,
nein,
völlig, also unabhängig von dem Namen. Die sind schön, die Autos.
Ja, in diesem Autosalon, in diesem Zeitschriftbuchkatalog ist der neue Kodiaq, ist ja glaube ich der große Geländewagen. Ne?
Ja, genau.
Genau, der kommt ja jetzt neu raus. Der hat einen total hübschen Innenraum.
Ja, siehst du.
Und auch der neue ist superb.
Ja?
Ja? Ja. Innen drin, also man sitzt, das ist ja das, was ich immer nicht verstehe. Man sitzt ja im Auto, ja, und da ich ja im Auto drin sitze, will ich es ja irgendwie angenehm haben, sozusagen. Ne?
Tja.
Und genau. Deshalb, und guckt raus sozusagen. Aber dann will ich ja, verstehe ich auch die, also ganz oft gibt es ja Innenräume, wo du sagst, oh, das außen, von außen ist das Auto irgendwie ganz cool, aber innen drin, blah. Und diese Skodas sind innen drin alle jetzt hübsch. Also man guckt sich das so an. Ich habe jetzt noch in keinem gesessen, so im neuen, um mal so haptisch mal zu gucken. Ne? Aber ich glaube,
ob man da auch seine
Fingernägel
machen kann. Geil, ne?
Und, aber eben optisch sind die, also das ist schon gelungen, muss ich schon sagen. Das ist richtig.
Ja, ja,
die haben so ein gerades Design, weißt du, so ein unaufgeregtes.
Ja, genau. Und ich finde auch die Kühlergrill-Variante, die gesamte Idee der Optik des Kühlergrills finde ich gut. Ja, auch die. Also ich muss wirklich sagen, Skoda-Design, Chapeau, das ist Design und das gefällt. Das hat aus meiner Sicht mehr Charisma als so das ein oder andere Auto aus dem Volkswagen-Konzern.
Ist so.
Ja. Das ist so. Ja. Ja. Vielen Dank übrigens nochmal, wo wir gerade darüber reden, auch mit dem Thema, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, mit den Materialien innerhalb des Volkswagen. Erstmal vielen Dank, dass euch der Podcast und diese sehr, sehr lange Folge, die wir letzte Woche mit Johannes gemacht haben, offensichtlich sehr gut gefallen hat. Die war sehr erfolgreich und ja, Johannes ist ein toller Mensch und hat eine coole Leidenschaft. Und vor allem, und das ist immer bei uns ganz witzig, es ist ja so ein bisschen dieses Thema Volkswagen und Polo. Da finden sich unheimlich viele Menschen, unheimlich viele Hörer von uns wieder. Das merkt man immer wieder, ja? Weil so gefühlt fast jeder mal ein Polo Steilheck gehabt hat. Vielleicht auch gerade so ein Mensch in unserem Alter, wie ich jetzt nicht. Aber man merkt halt, dass das doch eine sehr, sehr große Gruppe ist. Also wir sollten auch mal gucken, ob wir ja das eine oder andere, weil das ist ja nun mal wirklich ein Riesengebiet beim Thema Volkswagen, ich persönlich auch noch mal so ein bisschen aufarbeite. Ich bin auch gerade so, also ich habe das Gefühl, dass sich auch bei mir innerhalb der nächsten, ja, keine Ahnung, 12 Monate endlich mal der erste Volkswagen in meinem Besitz befindet. Ich hatte tatsächlich noch nie, also auch nicht mal kurzfristig oder so, irgendein Auto aus dem Volkswagen-Konzern in meinem Besitz.
Ich hatte schon einen Käfer Cabriolet.
Ja.
T2-Bus.
Ja. Ja, im weitesten Sinne hatte ich ja mal dieses Audi Coupé. Aber ansonsten muss ich gestehen, das war immer irgendwie nicht so 100% meins. Aber jetzt erkenne ich, dass gerade in der jüngeren Vergangenheit, also gerade in diesem Future Classic-Bereich, das ein oder andere Auto ist, bei dem ich sage, oh, das da ist es auf jeden Fall mindestens von einem zweiten Blick wert. Und ja, du selbst hast ja mit deinem Neuzugang, deinem 3-Liter-Auto, hast du ja nun auch bald wieder einen Volkswagen.
Mal gucken, wie lange.
Ja, mal gucken, wie lange, genau. Ja, außerdem haben wir wieder ein Auto, was auf dem Scheiterhaufen der Rendite gelandet ist, weil ja jetzt der letzte CLS vom Band gelaufen ist.
Ja, ist das so?
Und auch da, deshalb hatte ich dir den Artikel neulich geschickt. Ich vermute mal, du hast ihn nur kurz überflogen. Da ist nämlich drin beschrieben und ich glaube sogar, dass das auch absichtlich nochmal hervorgehoben wurde, dass das Auto keine schwarz getönten Scheiben hinten hat, weil es für Fototermine eine deutlich homogenere Optik hat, weil er auch einen hellen Innenraum hat. Auch das fand ich ganz interessant, dass das auch da nochmal so betont wurde, weil ich glaube, da gibt es eine etwas größere Fraktion als nur Jens Seldrecht und ein, zwei Hörer, die das Thema schwarze Scheiben hinten genauso blöd finden. Und beim CLS muss man sagen, der hat eine ganz andere Eleganz, auch durch den sichtbaren Innenraum, gerade wenn er hell ist. Und das Auto ist der gebaut wurde, ist in Smaragdgrün. Also dunkelgrün Metallic Innenleder. Ja, nee, so ein Braun ist das. Das ist nicht beige, sondern braun. Und da steht auch drin, dass Mercedes den behalten wird, eben für ja, diverse Zwecke. Trotzdem muss man sagen, und da schließt sich ja gleich der Kreis, weil du hast ja auch eine Vorankündigung für so ein Auto, dass der CLS ein sehr erfolgreiches Modell war. Ich weiß gar nicht, ob man, und das wäre wirklich mal interessant, ab wann man davon spricht, dass ein Auto erfolgreich oder nicht so erfolgreich ist, weil jetzt so im Nachhinein merkt man manchmal, dass der ein oder andere den Erfolg des einen oder anderen Autos total in Frage stellt obwohl aus unserer Sicht, zum Beispiel ein Smart, ja sehr erfolgreich war.
Ja.
So. Klar, wenn das Auto nicht weltweit Markt hat, dann wird es immer schwierig, weil dann wird es immer auch Autos geben, die es deutlich, die deutlich besser und häufiger verkauft worden sind. Aber der CLS, muss man sagen, war so eine tolle Möglichkeit. Und ich habe das damals ja gemerkt von Menschen, die ja zu uns, also zu Mercedes gekommen sind, weil sie das erste Mal nicht das Gefühl hatten, dass sie entweder eine E-Klasse kaufen, die gefühlt ja für manche Menschen einfach nur ein Taxi in einer anderen Farbe war, und eine S-Klasse, so ein Altern-Auto. Und ein CLS war halt eine wunderbare Variante, ein elegantes Auto zu fahren. Mit auch damals, wie ich auch schon mal sagte, eigentlich sehr Mercedes-untypischen Zügen, nämlich einer Form, die ganz bestimmt nicht der Funktion folgte, sondern umgekehrt.
Ja, wobei die, ich finde, die erste Serie des CLS, da trifft das zu, bei den späteren geht so, finde ich. Die finde ich auch nicht so spannend. Ja. Haben so ein verquollenes Design angekriegt, werden breiter, größer, irgendwie, nee.
Also ich, das
und Shooting Break finde ich auch doof.
Also das empfinde ich tatsächlich anders. Das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, ohne dass ich das näher ausführen möchte, ist halt die Klientel. Die hat sich dann tatsächlich verändert so ein bisschen. Und ich mag den Shooting Break, also für mich ist der auch ein besonderes Auto. Ja. Ich mag auch den Nachfolger, weil ich auch da viele Designelemente finde, die mir sehr gut gefallen. Aber die erste Variante war im Vergleich eben tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt ein Raumschiff. Also die war halt am revolutionärsten, muss man halt ganz klar sagen. Ja. So, und du hast ja in der Vorankündigung eigentlich einen Traum davon. Deshalb, ich muss immer lachen, weil wir reden über die Autos. Und klar, ist jetzt auch irgendwie dann kein Zufall mehr, wenn viele Menschen den Podcast hören. Aber du hast dann eben auch die Möglichkeit, sowas dann demnächst hier zu verkaufen.
Genau, der kommt heute noch. Ein silberner CLS, im Januar 2005. Mhm. 500, CLS 500 mit Siebengang-Automatik, 18 Zoll Felgen in Silber, Leder, Schwarz, Wurzelholz, Airmatik, also Luftfederung.
Das matte Wurzelholz?
Das weiß ich gar nicht.
Ah, okay.
Und aus erster Hand 30.000 Kilometer.
Ja, Wahnsinn.
Gelaufen.
Ja, Wahnsinn.
Jetzt nach 19 Jahren. Und der riecht innen drin noch neu.
Ja, so. Ja, und was mir auf den Bildern sofort aufgefallen ist, da hat jemand eben klug das Kreuz an der richtigen Stelle gemacht, weil er hat die blauen Scheiben bestellt, was natürlich zu Silber einfach extrem gut optisch passt. Und das ist wirklich ein Unterschied optisch. Also der ist immens, man glaubt das gar nicht. Ja, und dann eben dieses total serienmäßige, weil ich habe wirklich jetzt die letzten Wochen immer und immer und immer wieder nach CLS geguckt. Und man muss wirklich sagen, dass der Anteil der verbastelten CLS enorm hoch ist. Ich möchte behaupten, es gibt gar keine Modellreihe von Mercedes, die noch mehr verbastelt wurde als der CLS. Entweder Auspuff, mindestens mal Grill, also vorne, achtet mal drauf. Normalerweise hat ja der alte, in Anführungsstrichen, also diese Erstserien-CLS, hat so einen 4-Lamellen-Grill in Silber. Fast alle haben irgendwie so einen nachgefummelten Grill da drin und so. Und das sind alles, ich meine, das ist ja eine Kleinigkeit im Zweifel, aber meistens ist der originale Grill dann ja auch weg. So. Und ja, ich muss gestehen, so ein Auto geht wirklich nur absolut original. Nach Möglichkeit eben auch eine der originalen Felgen, die jetzt nicht unbedingt die mega Optik hatten, aber eben in ihrer Eleganz und Schlichtheit zu dem Auto sehr gut passen. Und ich fand es ganz interessant, weil ich glaube, eine Dame war es, die gepostet hat, eigentlich ein cooles Auto, aber total ätzende Farbkombination, weil er eben Silberleder-Schwarz ist. Und ich muss gestehen, das ist eine, bei der ich, also die Farbkombination, den Kompromiss gehe ich bei dem Auto mega gerne ein. Abgesehen davon, du hast halt bei Silber immer die eindeutigste Designbestätigung, weil du das alles erkennen kannst. Du kannst jede Sicke sehen, du kannst jede Idee des Designers kannst du bei Silber super gut erkennen. Bei Schwarz, naja, ne? Da musst du schon genauer hingucken und auch genaue Lichtverhältnisse haben. Aber mir gefällt das gut, abgesehen davon, dass eben Silber glücklicherweise einfach sehr, sehr gut altert. Also wenn so ein Auto wenig gelaufen hat und 20 Jahre alt ist, dann wird wahrscheinlich der Lack neuwertig sein, wenn du da einmal drüber gehst oder auch so schon. Von daher kann man sich darauf nur freuen. Und du sagtest es vorhin, wo wir darüber gesprochen haben, wenn du so ein Auto fährst mit diesem damals alten, sogenannten M113 V8, 306 PS, und der Siebengang-Automatik und der Ermatic-Luftfederung. Ja, dann fragst du dich, wo die Zeit geblieben ist, weil das fährt das Auto, jedes Auto, was du heute fährst, fährt nicht besser als das.
Nee, natürlich nicht.
Das ist so. Und Materialien, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich auch gespannt nochmal auf so auf dein Urteil, wenn du das Auto aus der Nähe siehst. Ich meine, du kannst dich an damals noch erinnern, aber mal gucken, wie du es aus heutiger Sicht wahrnimmst. Wie gut das Auto im Zweifel ist. Ja, cool. Schönes Auto, bin ich gespannt. Da freue ich mich auch schon, die Nase reinzuhalten und mich dann nochmal wieder in die Zeitmaschine zu setzen. 20 Jahre zurück.
Ja.
Kann man sich auch nicht vorstellen, dass das 20 Jahre sind, ne? Also das ist wirklich so...
Ist top gealtert, das Auto.
Wo ist die Zeit geblieben, finde ich, ist total Klischee, aber und auch irgendwie so ein alt, ja, weiß ich nicht, so ja, vielleicht kann man das falsch verstehen, aber trotzdem, es ist so, wo ist die Zeit geblieben bei diesen Autos?
Ja.
Und wenn du dann hörst, dass sie jetzt den CLS quasi einstellen und du dann weißt, okay, das werden jetzt wieder eher die klassischen Baureihen und unglaublich. Also ich glaube, das wird eine Rubrik sein.
Und es gab ja auch im Design einen größeren Sprung, gab es vorher schon. Also wenn du 1995 den Auto von 1975 angeguckt hast,
ja,
dann war das wesentlich deutlicher wie jetzt.
Ja.
Ne?
Ja, gut. Insbesondere eben so diese Zeit, in der dann Kunststoffe im Stoßstangenbereich und die Integration in die Karosserie. Ne?
Ja.
So, heute ist ja keine Stoßstange mehr eine Stoßstange, weil wenn die einen Stoß kriegt, ist die zumindest mal angemackt. So. Und wenn du dir hier den Volvo anguckst, den Volvo von Jens, den gelben, das ist ja so Stoßstange, letzte Evolutionsstufe. Ne?
Genau.
So, das sieht ja schon aus wie, ja, wie so ein erwachsener Autoscooter, mit dem du einparkst und alle ein bisschen weiter wegschiebst, oder? Schon irgendwie stark. Naja. Ja, was hast du sonst noch in der Ankündigung? Ich hatte gesehen, ein Jaguar.
Ja, ein Jaguar XK V8, 5 Liter. Mhm. 2012, also noch relativ jung, aber das heißt ja bei mir immer auch Sportwagen und das ist halt ein Sportwagen und auch kein ein Future Zweifel. Classic, ganz klar für mich. Schwarz-Schwarz, 44.000 gelaufen, erster Jaguar Deutschland Zulassung kurz und dann erster Hand. Mhm. Auto ist in einem Top-Zustand, geht jetzt nochmal in den Service, kommt dann in den Verkauf. Und ist auch ein wunderschönes Auto. Also ich finde den formal extremst gelungen, den Wagen.
Ja, wir hatten den irgendwann mal bei Quartett Roulette gezogen tatsächlich. Und ich mag die auch total gerne. Sind ja, aber da wäre jetzt auch für mich das Risiko zu hoch. Die gehen ja tatsächlich bei relativ geringen Preisen los. Aber mit dann eben auch Laufleistung, bei denen schon zu erwarten ist, dass vielleicht der ein oder andere Euro da investiert werden muss demnächst. Und ich finde die optisch auch, also optisch klar, die Karosserie hat so ein bisschen Aston Martin Anleihen, ne, kann man sagen. Ich mag den Innenraum auch gerne. Also ein bisschen blöd finde ich, dass so dieser Navigationsmonitor so ein etwas tief eingebaut ist in der Mittelkonsole. Du hast da ja auch keine Ausweichmöglichkeiten, also da müsste man auch mal gucken, ob man sowas dann wieder auf die neue Zeit ziehen kann, was das Thema Telematik angeht. Aber auch dieses Holz und wie es aufgebaut ist im Innenraum, das Cockpit, einzigartig und hübsch. Also das Auto macht optisch schon eine Menge Reiz, finde ich.
Ja.
Und es ist ja total bezahlbar. Also es ist ja jetzt kein 60.000, 70.000 Euro Auto.
Nee, kostet irgendwie 30, Anfang 30 so ein Auto. So, ne?
Genau. Und ich finde, für das Geld mit so einer Laufleistung so ein tolles, hübsches Auto zu fahren, ist halt eine sehr viel individuellere Variante als irgendwie... Keine Ahnung, was sind so die Mitbewerber? Vielleicht noch ein Porsche, wobei irgendwie Porsche nochmal anders ist, finde ich. Aber
nee, also das Krasse ist, was du hier fürs Geld bekommst, wie viel Auto.
Ja, ja, genau.
Da, für das Geld kriegst du ja keinen vergleichbaren Porsche.
Nee,
genau. Wenn dann irgendwie, was weiß ich, ein 997, das heißt mal ein GTS, der auch 400 PS dann hätte.
Oh, die sind richtig teuer.
Kostet 100.000.
Ja, gut, ne? Es ist aber... Da bin ich auch neulich echt umgefallen.
Verstehe ich gar nicht.
Ich habe mich neulich damit auch auseinandergesetzt, weil ich glaube, wir haben einen in Zahlung genommen. Und ich habe gedacht, sag mal, was sind denn das für Preise? Also, weil aber auch durch diese Variantenvielfalt und Modellvielfalt, gerade diese selteneren GTS und dann mit bestimmten Ausstattungsoptionen so selten sind, das sind ja Preise, wo ich sage, hä, da gebe ich doch nochmal 30 Mille mehr aus und kaufe mir einen neuen.
Ja, genau.
So, ja?
Ja, ja.
Ja? Abgesehen davon, dass da gerade ein wunderschöner, ich gucke ja mittlerweile gar nicht mehr in den Konfigurator, sondern ich gucke, was ist sofort verfügbar. Und da ist ein 2022er Carrera drin, in Rot, mit Lederbeige, wenig Ausstattung, 123 oder so. Wo ich auch gedacht habe, ja, so muss das sein. Ne? Also wir haben ja immer drüber gesprochen, hat eine schöne Felge, Rot, Lederbeige. Das siehst du auch selten, ne? Also die meisten haben dann doch Angst, so ein Auto in Rot-Lederbeige, oder? In Deutschland?
Macht keiner,
ne?
Nee. Ja, aber einen gibt's. Auch Signal-Gelb-Lederbeige macht auch keiner.
Oh, Signal-Gelb-Lederbeige ist auch speziell. Meine Kunde. Aber ja, geil. Ja, das ist schon so, ui, okay. Kann ich das vorher schon mal sehen?
Nö.
So in der Kombination.
Signal vorher. Ohne Extras, nur andere Felgen, sonst nichts, kein einziges Extra.
Ja.
Was viele ja nicht wissen, mir hat letztens jemand erzählt, dass man braucht auch gar kein Bose Soundsystem nehmen, weil das ursprüngliche Sound Package Plus ist heute der Standard.
Ah, okay.
Und das klingt eh schon so gut, scheiß aufs Bose.
Okay, gut weißt zu wissen.
Ja. Für die dreimal, die du damit fährst.
Ja. Ist ein gut gemeinter Tipp, ne? Kriegst du vom Verkäufer wohl nicht.
Der sagt, du bist immer nochmal die. Spaß nochmal zwei Mille. Ja. Nee, die Verkäufer, klar, die wollen die Kisten vollhauen, weil die ihre Provision natürlich haben wollen. Ne? Nee, ohne Extras. Schöne Felge, das war's. Ach, und hinten, dieses eine Extra. Du kannst ja hinten den Schriftzug abwählen und nur eine 911 bekommen.
Mhm. Und ja, da gibt es ja 1000 Optionen.
Ja, und die gibt es dann.
In Chrom, in Schwarz,
ja, ja. Ich würde nur diese 911 in Silber nehmen hinten. Mhm. Die kostet, ich glaube, 150 Euro oder so.
Okay.
Das wäre noch ein Extra, was ich nehmen würde. Und vielleicht noch einen größeren Tank, damit man Benzin bunkern kann in der Zukunft. Das sind so 40 Euro Extras, weißt du so.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Finde ich voll gut.
Aber ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn die keinen Schriftzug haben. Also wenn da nichts ist.
Das ist komisch, ne?
Das sieht komisch aus. Das für mich gehört auf einen Porsche hinten irgendwas drauf. Mir ist fast egal was, ob da Porsche 911 oder Carrera steht.
Ja.
Aber wenn da nichts ist, also dann sieht das erste aus wie nachlackiert und nicht wieder raufgeklebt.
Genau, das sieht oft so. Und dann guckst du in die Asche, ach, der hat das am Werk abbestellt. Ja, gut.
Ja.
Oder bei den Carrera 3.2, wenn die an der falschen Stelle sitzen, finde ich auch mal geil.
Ja, gut. Das
entweder sitzen sie noch weiter unten, dann weiß man, er hat einen Heckflügel. Und der ist demontiert worden, Geld,
ja,
um die neue Klappe zu kaufen, sondern der Heckflügel, der sitzt ja nur in dem Gitter drin. Also hat man dann das Gitter getauscht und da irgendwie dann ist er an der falschen Stelle. Oder man hat ihn von vornherein schief falsch draufgeklebt, nachträglich. Der ist ganz oft an der falschen Stelle dann irgendwie. Ich glaube, der ist, wenn du einen Heckflügel hast, so 10 cm niedriger.
Ja, klar, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, ja. Der ist dann unter dieser Kante.
Ja, ja, genau.
Ja, naja. Ja, dann vielleicht nochmal.
Übrigens, der, ja? Ich muss hier nochmal kurz noch ein Auto nochmal anteasern. Der Hartke F1 ist so gut, ist fertig. Endlich.
Wann haben wir das erste Mal darüber gesprochen? Ist das schon ein Jahr?
Ist ein Jahr her.
Krass, ja. Wahnsinn.
Der Hartke F1 ist fertig, Motor. Andreas und René haben längere Testfahrten, auch Autobahntestfahrten absolviert letzte Woche. Und er hat im Schiebebetrieb war irgendwie noch so ein Ruckeln. Jetzt hat Andreas nochmal die Einspritzdüsen ausgebaut, hat er mir ein Bild geschickt mit so einem Reinigungsgerät. Und eine Einspritzdüse war auch verdreckt. Und werden nochmal Granichen eingebaut, aber Auto fährt richtig gut, sagt er. Aber macht richtig Spaß. Und hier will ich nochmal betonen. 1988, also das Auto wurde einmal gebaut. Auch wenn irgendwelche Leute mal behaupten, es gäbe noch ein paar. Gibt's aber nicht, es gibt nur den einen. Und es war 1988 der schnellste Viertürer auf dem Nürburgring. Ich muss das nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Nordschleife in 8,58 und Ferrari Testarossa in dem Baujahr 9,16. Ne? Nur mal so, damit ihr das mal wisst. Und ich habe gestern, war ich mit einem...
Und wenn du aus dem Mercedes, in Anführungsstrichen, wenn man das noch so sagen kann, ist ja kein Mercedes, sondern es ist ein Hartke, wenn du da ausgestiegen bist, hast du mit Sicherheit weniger Schweißperlen gehabt, als wenn du in dem Testarossa... Nee,
gar nicht. Es gibt ja so Tabellen im Internet, die kannst du ja durchfinden. Der Hartke ist Durchschnittsgeschwindigkeit 139 und der Testarossa Durchschnittsgeschwindigkeit 136, ne? Also nur mal so. Und ich war gestern Abend mit Jan im L'Europeo und der Jan ist ja auch Nordschleife schon gefahren. Der hat ja seinen Cup Porsche gehabt, der ist ja viel lange Rennen gefahren und da haben wir uns noch drüber unterhalten. Dann sagt er, Alter, unter 9 Minuten ein Viertürer ist auch heute noch wirklich schnell. Also wie das, wer ist denn gefahren? Und ich sage, ja, du musst nur überlegen, das ist aber 36 Jahre her. Das war 1988. Ja? Und er sagt, boah, wäre immer noch ein, also das wäre schon Respekt. Er sagt, Jan meint, der ist garantiert so gefahren, der ist schon in der Döttinger Höhe kurz vorm Abheben und dann wieder eintauchen. Also gib ihm alles sozusagen. Ne? Ja, aber das kann das Auto. Und
Das Interessante ist ja was anderes noch. Nicht nur, dass das Auto das kann, sondern dieses Auto ist diese Geschwindigkeit gefahren. Also dieses.
Ja, es gibt ja nur
nicht einen. Ja, ja, eben. Weißt du, was ich damit meine? Normal würdest du ja sagen, dieses Auto, die Art Auto, nein. Das. Dieses Auto ist diese Zeit gefahren.
Ja, ja, dieses, ja. Es gibt ja nur den einen.
Ja, genau.
Es gibt nur das One and Only. Und Andreas hat noch so Kleinigkeiten gemacht, wie diese Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole waren so ausgehakt, da haben wir noch neue reingebaut.
Ja, kenne ich.
Das ist richtig geil. Ich freue mich richtig auf den Wagen.
Ich hänge aber immer noch, weil
ich spiele noch mal Lotto.
Sehr gut. Ich hänge immer noch, weil du gesagt hast, schneller als ein Ferrari Testarossa. Ich frage mich halt, also ich frage mich das wirklich, du wirst es besser beantworten können vielleicht, weil du dich damit auseinandergesetzt hast, aber ist so ein Ferrari Testarossa ein schnelles Auto auf einer Rennstrecke gewesen? Weißt du, wie ich das meine?
Nee,
irgendwie habe ich das Gefühl, der ist eigentlich eher für die Collins Avenue in Miami gebaut worden, als
den Nürburgring. Pass auf, es ist ein Sportwagen, der einen deutlich größeren Motor hat und deutlich mehr PS hat auch nochmal wie der Hartke. Das darfst du nicht vergessen. Und der Hartke ist eine viertürige Limousine, wo jetzt, es ist ja kein Leichtbau-Rennwagen.
Ja, eben.
Und beim Hartke ist es diese Mischung aus ausgeklügelter Aerodynamik, auch mit diesem Unterflurdiffuser hinten im Heck und diesen Seitenschürzen und diesem Frontspoiler und Fahrwerk und auch die Bremsanlage, die mit dem Mercedes-Bremsanlage ja nichts zu tun hat.
Nee, Fahrwerk vor allem, weil wenn du dir mal anguckst, es gibt ja immer so ein paar Videos, wie Menschen auf dem Nürburgring mit einem normalen 124er fahren und das Fahrwerk von einem 124er ist ja komplett auf Komfort ausgelegt. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Ne? Und wenn du das Ding zum Wedeln bringst oder so, das ist jetzt, also der ist nicht für schnelle Lastwechsel oder so gemacht, ja.
Genau.
Und da musst du ja wirklich das Ganze, gerade was das Fahrwerk angeht, irgendwie komplett neu überdenken. Weil am Ende nützt es ja nichts, wenn du einen heftigen Motor drin hast, wenn das Ding dir, wie du schon sagst.
Ja, das Lustige ist, der Tester schreibt ja, er hat das erreicht, diese Geschwindigkeit. Er ist es ja gefahren. Ja.
Ja, gibt es den noch?
Weiß ich nicht, der hat schon graue Haare auf den Bildern, das ist 36 Jahre her, ich glaube nicht mehr, dass es den noch gibt. Also er ist das ja gefahren und er schreibt, das wäre kinderleicht gewesen mit dem Auto. Also das Auto würde sich kinderleicht, steht auch in dem Text drin, würde sich das Auto fahren.
Ja, so. Naja, coole Kombination. Ja, schon verrückt.
Ja, bin ich gespannt. Genau, der Motor ist ja komplett revidiert.
Ne? Ja, gut, aber auch, ja, weil das hat sich auch vorher keiner getraut, ne? Das ist so die.
Weiß ich nicht, das war auch die Diskussion, ja. Klar, du kannst natürlich auch beigehen und kannst irgendwie einen gebrauchten M-Motor kaufen irgendwie und baust ihn halt ein, fertig aus. Mhm. Aber das hier ist halt der Original-Hartke-Motor, der von Hartke getunte Motor. Der ist jetzt revidiert und wieder da drin. So, Punkt, aus, Ende. Ne? Das Auto hat also keine Nummer verloren und hat seinen Charakter behalten.
Tja. Ne? Ja, kann man auch froh sein, dass das nicht vorher jemand anders schon mal falsch gemacht hat, weil dann ist der Motor weg und dann ist auch das Auto auseinandergerupft und so. Ja, interessant,
wie gesagt. Ja, der hat mir doch noch mal ein Bild zugeschickt, der hat ja auch eine fiese Vergangenheit, der Wagen. Der stand ja mal ein paar...
Ich hatte die auch noch mal...
Der stand mal ein paar Jahre bei so einem Aufkäufer irgendwie auf dem Hof draußen mit mehreren anderen Mercedesen, so nach dem Motto, da steht die olle Karre halt jetzt, ne?
Ja.
Zum Glück ist er gerettet worden.
Ja, genau. Und man kann diese Historie wieder aufbauen. Aber
nee, der hat ja eine, das ist, auch die ist ja komplett, der hat ja einen ganzen Leitsordner Unterlagen, der Wagen.
Ja, das ist ja gut. Okay, dass das dabei
der
ist.
Der hat ja richtig, gut. Der hat richtig Unterlagen. Der hat ja auch ein Checkheft, Bordmappe. Checkheft ist auch geil. BMW Limburg immer, ne?
Ja,
wo willst du auch hinfahren mit dem BMW-Motor, ne?
Ja. Ja, vielleicht gibt es ja da jemanden, der sich auch noch daran erinnert.
Ja, natürlich. Hat mir doch schon einen Hörer auf Facebook einen Follower geschrieben. Er erinnert sich, er war jugendlich oder Kind. Sein Nachbar hat ihn besessen.
Ah ja, okay.
Er kennt das, seine ganze Kindheit war dieses Auto in seiner Nachbarschaft.
Das ist ja auch immer total, solche Dinge sind immer total krank, weil wir natürlich von Hörern manchmal Bezugnahmen auf Themen haben, die wir hier besprechen, wo wir sagen, was für ein Zufall plötzlich, ne? Dass der eine den anderen kennt, dass die das Auto kennen, dass da plötzlich mehr kommt. Also das ist schon stark. Also dein Netzwerk bringt da schon einiges. Und klar, so ein Auto vergisst du halt auch nicht, wenn du dich mit Autos auseinandergesetzt hast. Es gibt so viele Details, mir geht das übrigens auch so. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ich kann mich daran erinnern, was für ein, keine Ahnung, was für ein genaues Baujahr und was der Preis war von den ersten Autos, die mein Vater gekauft hat, bei denen ich dabei war. Und zwar an Details, bei denen du eigentlich sagst, ich habe in der Zeit doch gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich war ja erst, keine Ahnung, 6 Jahre alt und so. Aber doch, weil mich das so dermaßen interessiert hat, weißt du das halt alles dann doch noch ziemlich genau. Ja, du weißt auch noch, wo du den geholt hast und.
Dann habe ich ja total nette Mail gekriegt, habe ich auch einen Ausschnitt kopiert, hat mir ein Herr geschrieben, der jetzt alle Podcast-Folgen gehört hat und der unseren Podcast sehr schätzt. Und ich muss diesen Terminus muss ich nochmal, das fand ich so schön.
Ja, er hat mir ja auch so wunderbar auf Spanisch noch einen Satz hinterlassen, ne?
Genau, richtig. Genau, ich habe dir die ganze Mail geschickt und hatte in unseren Future Classic Dings ja nur Reins reingeschrieben. Mit großer Freude habe ich inzwischen alle Folgen von 2 aus 11 gehört. Ihr Podcast unterscheidet sich sehr positiv von ähnlichen Formaten, die nur eine Mischung aus Wikipedia und ungefährlichem Dreiviertelwissen bieten. Ach, habe ich mich darüber gefreut über den Satz. Dabei gefällt mir auch ihre auf angenehme Weise authentisch und bisweilen undiplomatische Art. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was einer unserer Follower Tobias geschrieben hat. Er versteht gar nicht, du wärst ein netter, ruhiger Mensch und ich würde dir nur ins Wort fallen und dich beleidigen und du würdest immer so ruhig bleiben. Gut, was bleibt da anders übrig? Ja. Das Schöne ist, in der langen Mail hatte der nette Herr, der Name tut er jetzt nicht zur Sache, geschrieben. Unter anderem hatte er mal einen amethystfarbenen Porsche RS964, was ich ziemlich cool finde, der leider gestorben ist. Und er hat damals Höchstgeschwindigkeitstests gemacht auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt. Höchstgeschwindigkeitstests. Na ja, jetzt pass mal auf. Da habe ich mich besonders drüber gefreut über den Satz, weil kommt mir sehr bekannt vor, weil ich war ja in Darmstadt im Internat und immer wenn wir nach Frankfurt gefahren sind, war das die Möglichkeit, Höchstgeschwindigkeitstests zu machen, weil es gibt zwischen Frankfurt und Darmstadt ein langes Stück, da ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung und die Autobahn ist ja 4- und 5-spurig und geht ja gerade, die hat keinerlei Kurven, die geht von Darmstadt nach Frankfurt ohne Kurve gerade.
Okay.
Das ist ja auch die Strecke, war das der Rosemeyer, der ums Leben gekommen ist, der mit dem, die haben doch den Weltrekord versucht, das war doch auf der A5 bei Gräfenhausen hat er doch den Unfall gehabt damals.
Okay.
Mit dem Silberpfeil.
Ah, okay.
Und die haben auf der Strecke in den 30er Jahren ja schon Höchstgeschwindigkeitstests gemacht. Die Strecke ist, und ich kenne das, wir haben im Golf GT von Stefan Wecker gesessen, Vollgas nach Frankfurt und schafft er die 185, schafft er sie auf der vierten Spur. Und deshalb, wie er das schrieb, er hat damals mit seinem Bruder diese Geschwindigkeitstest, das kam mir so, ich habe mich wieder so zurückversetzt gefühlt in meine Zeit früher da. Auf diesem Autobahnstück habe ich viel Zeit verbracht. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut, über die Mail auch. Ne?
Ja, crazy.
Ja.
Ja, klar, so diese freigegebenen Autobahnstück, ich meine, ich habe ja jeden Tag von Hamburg nach Bremen eine Menge davon. Aber
aber die sind nicht vier- und fünfspurig, schnurgerade.
Nee. Und es ist tatsächlich mittlerweile so, ich glaube, es hat sich auch echt verändert. Also ich fahre ja fahre mit meinem Auto jetzt sowieso mit Winterreifen oder so, dann keine Ahnung, also maximal 210, wenn es mal wirklich passt. Ansonsten keine Ahnung, Tempomat 180. Es ist super selten, dass mal wirklich einer richtig Schuss fährt. Also da rede ich dann von 250 plus, ne? So, das ist echt selten, dass du mal in den Rückspiegel guckst und da kommt jemand angeflogen. Gestern hatte ich das tatsächlich mit einem Audi A8, mit so einem ganz auch, keine Ahnung, was das für ein Kennzeichen war. Das war tatsächlich ein Wort als Kennzeichen.
Österreicher oder, Worte gibt es auch in Schweden.
Ja, ich glaube, eher sowas war
Schweden,
das.
Schweden, Norwegen,
eher sowas Schweden. War das. Ich glaube, ich weiß nicht, was stand denn da? Marvins stand da hinten drauf.
Warrior.
Marvins stand da hinten drauf. Marvins.
Ja.
Und der ist irgendwie total an mir vorbeigerasselt mit auch irgendwie so einem Auspuff, der irgendwie auch nicht so richtig original war, weil der war echt laut, 4-Rohr-Auspuff.
Ja.
Aber ansonsten hast du das echt selten. Und ich muss auch gestehen, ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Du willst ja dann irgendwann mal, sagst du dir, ach ja, jetzt hast du hier so ein Auto, das würde 300 fahren. Dann merkst du auch, wie anstrengend das ist. Also,
das ist ja
einfach Mist. Also, das ist einfach, sorry, das kannst du einmal machen, um für dich selber einen Haken dahinter zu machen. Okay, ich bin mal 300 gefahren. Aber.
Nee, ich habe ja mein. Ich fahre gerne auf der Strecke nach Neumünster, habe ich ja schon mal erzählt. Hier hinterm LKW lasse ich einen Volvo selber fahren, höre in Ruhe Musik, kannst mal eine WhatsApp lesen zwischendurch, weil so, und dann rollst du irgendwann nach Neumünster rüber.
Hat Jens das gerade wirklich gesagt?
Ja, habe ich wirklich gesagt. So, pass auf, dann brauchst du irgendwie, ich sag jetzt mal 23 Minuten für das Stück von. Ja. So. Und dann bin ich abends zurückgefahren, Autobahn war leer, und dann habe ich wirklich alles, was geht mit dem Volvo, alles, was ging, auch mit 250. Ey, du bist irgendwie 2 Minuten schneller und bist komplett gestresst und jetzt kommst. Ja, deine Tankanzeige hat sich plötzlich halbiert.
Ja, ja, das ist
das so. Das kommt ja, ja auch dazu.
Ja, das ist
vorher so. Bist du irgendwie mit 7 Litern da so hingedümpelt mit dem großen Volvo. Und auf der Rückfahrt zeigt dir dann Durchschnitt 18,9 Liter an.
Du hast recht, ab einer gewissen Geschwindigkeit wird es so unbeschreiblich unwirtschaftlich.
Was ja, das ist ja totaler Bullshit. Und du hast also den doppelten Sprit verbrannt, warst 2 Minuten schneller und bist komplett gestresst.
Ja.
Ey, bringt doch nichts.
Ja, ja, genau. Genau. Fazit. Bringt nichts.
Bringt nichts, nee. Das ist doch vorbei. Früher habe ich das auch. Attacke, Attacke im Uno Turbo, weißt du? Aber Zeiten sind eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Interessiert mich nicht. Mir macht das Spaß. So, ich fahre am liebsten so 150, 160 auf der Autobahn.
Was ich damals, da kann ich mich noch an ein schönes Erlebnis erinnern, habe ich auch noch nie erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Auto ich da hatte. Bin ich auf der Autobahn gefahren und dann kam hinter mir eine alte Renault Alpine. Also auch so eine der ersten, ne? Erste Serie. Und die haben ja eigentlich gar nicht so viel Leistung. Ja? Aber was da passierte, als er auf den Pinsel gedrückt hat, abgesehen davon, dass die meisten ja auch immer noch mal ein bisschen heiß gemacht sind und so.
Ja.
Und aufgrund dieses niedrigen Gewichts, ne, da bist du mit einem Auto, was viel, viel neuer ist und mehr Power hat. Das guckst du auf der Autobahn und denkst, ey, was passiert denn hier?
Ach so, ja, das ist sowieso.
Was passiert denn hier?
Das ist ja, du liest ja immer irgendwie die Autos. Ja, genau, du hast heute ein Auto, die haben dann 408 PS.
Mhm.
Ja, und sind dann in 5 Sekunden auf 100. Dann denkst du dir, okay, 408 PS, 5 Sekunden auf 100, was wiegt der Bock denn? Was treiben denn diese 408 PS an? 50 PS fürs Navi, 40 PS für die Klimaanlage? Was kommt denn da noch auf die Straße?
Ja.
Und natürlich kann ein A310 Alpine, wenn du den tunst, ja, ich sag mal, der hat dann anstatt 150, 250 PS zum Beispiel. Ja, ja. Natürlich ist er 5 Sekunden auf 100 und rennt wie die Sau.
Ja, und auf der Autobahn. Ja, und auch so, auch
ja, so, du guckst so und denkst, ohne Ende.
Hä? Warum komme ich denn da nicht hinterher? Das ist doch ein ganz altes Auto.
Wiegt doch nichts.
Und ja, ja, das ist schon enorm. Also ja, und das, was du vorhin angesprochen hast, diese Superlative, die man gerne bei einem Elektrofahrzeug angibt, was die Beschleunigung von 0 auf 100 angeht, das ist ja überhaupt nicht, also das ist doch nicht das, was den Elektrofahrzeugkäufer in irgendeiner Form abholt. Verstehst du?
Ich bringe also, auch nichts.
Was willst du denn? Da gehst du dann zum Nachbarn und sagst, ja,
3,6.
Ne? Und der sagt, boah, super, ne?
Nee, das Problem ist ja, wenn du das immer machst, ist der Akku sofort leer. Ja,
und sowieso, ne?
Ja,
das kommt noch, das kommt noch dazu.
Und ja.
Das kommt noch dazu und es sind halt immer diese, wenn du die volle Leistung abforderst, Werte irgendwie.
Ja,
ja, weiß ich nicht. Auch da, ja, weiß ich, gut, du kannst das ja alles schlecht vergleichen. Ich glaube, die Menschen brauchen natürlich in irgendeiner Form eine Vergleichbarkeit mit Werten, ne? So wie mit PS früher, damit man das so ein bisschen kategorisieren kann. Aber die Beschleunigung von 0 auf 100, glaube ich, ist eigentlich überhaupt gar keine.
Hatte ich letztens auf der Autobahn, wie ich aus Bremen zurückkam, hat mich auch irgendwie so ein Tesla dann, der fuhr mal ganz dicht auf und ist an mir vorbeigeschossen wie so ein Irrer. Und habe nur gedacht, ja gut, mein Tank ist jetzt nur 3/4 voll. Ja. Wenn der gleich im Ladepark im Regen sein Kabel da auspackt und erst mal eine halbe Stunde da steht, in der Zeit bin ich in Hamburg. Weißt du? Ja, das war ja hier, hast du mir geschickt, ne? Dass unser Bürgermeister haben wir schon drüber gesprochen eigentlich, dass der Bürgermeister sein
EQE abgibt.
Und aus dem Grund, weil man damit nicht nach Berlin zu einer Sitzung und zurückfahren kann, ohne ihn zu laden.
Ja.
Und dann abends die Karre so leer ist hier in Hamburg, dass ihn der Chauffeur nach Hause fährt.
Ja.
Mit dem Privatwagen und jetzt kriegt er einen anderen Mercedes.
Ja.
Aber was ist denn bei Mercedes los mit den Händlern da? Bald gibt es sie doch gar nicht mehr, habe ich gelesen.
Nicht, nicht die Händler gibt es nicht mehr, sondern.
Gibt keine Mercedes mehr, das ist vorbei.
Genau, sondern.
Kaufen Volvo.
Also das Mercedes-Vertriebsnetz in Deutschland besteht ja aus zwei Teilen. Einmal dem sogenannten Own Retail.
Werkstatt und Showroom.
Das sind die Niederlassungen, die der Mercedes-Benz AG gehören.
Ja.
Und dem sogenannten Independent Retail, das sind die Händler.
Lesebergs dieser Welt.
Ja, genau, wobei Leseberg ist auch kein, also ja, ist eine andere Konstellation. Also nee, eigentlich Händler, so wie Stern Auto, Beresa, Nordostsee Automobile und so weiter und so fort. So. Und die Niederlassungen haben eine extrem lange Tradition bei Mercedes. Also ich habe damals 2009, als ich noch in Hamburg war, mit der Niederlassung 100-jähriges Bestehen gefeiert. Also Achtung, die Mercedes-Benz-Niederlassung als eigener Vertrieb der Mercedes-Benz AG haben seit über 100 Jahren Bestand. So. Schon in den letzten 20 Jahren wurden diverse Niederlassungen immer mal verkauft, sodass man jetzt nur noch einen Verbund hatte oder nur noch einen Verbund aus 7 Verbünden. Ja. Verbund Nord beispielsweise ist eben Hamburg, Bremen, Lübeck und Hannover. Und dann gibt es eben VD Süd, VD West, VD Bayern. Und ja, und die werden jetzt, und das ist eben am Freitag bekannt gegeben worden, werden jetzt verkauft. Also alle wohl. So. Bis zuletzt hat man schon damit gerechnet. Also es ist nicht so, dass das jetzt alle trifft und sagen, um Gottes Willen, damit haben wir nicht gerechnet. Dass das irgendwann mal passiert, ist klar. Aber jetzt ist halt die Kugel aus dem Lauf. Und ich fand es ganz interessant. Also ich habe das ja gepostet und da kamen ja sehr viele Kommentare. Einige davon, ja, haben das nicht ganz verstanden, weil sie eben auch davon ausgehen, die Niederlassungen werden zugemacht. Die werden nicht zugemacht, sondern sie werden verkauft. Das heißt, sie werden an große Firmen verkauft, die das dann weiter betreiben.
So. Das können sie auch zumachen.
Und das wird Mercedes anders sehen. Aber was ich interessant fand, unser lieber Hörer Nils, den du ja auch kennst, der schrieb mir halt auch und sagte, ey, kann das wirklich sein? Also er arbeitet auch bei Mercedes und er sagt, Mensch, das ist ja unglaublich. Und zwei Tage später schrieb er mir, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das bedeutet ja, dass es in der Mercedes-Benz AG zukünftig niemanden mehr gibt, der jemals einen Kunden gesehen hat.
Ja.
Und ja, da hat er natürlich recht mit so, ne? Also man gibt den kompletten Vertrieb aus der Hand. Viele, und das ist echt interessant, viele unserer Hörer, auch einige eben aus Luxemburg, die das auch schon durchgemacht haben, weil in Luxemburg gab es auch Niederlassungen, die wurden auch verkauft. Und diese Übergänge sind sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Manche waren gut, manche nicht so gut. Im Osten zum Beispiel die ganzen Niederlassungen bis auf Berlin. Also es gibt nur noch in Berlin eine Niederlassung. Und ansonsten ist der gesamte, wie du immer so schön sagst, Neufünfland.
Neufünfland.
Gehört Lei Xing Hong. Das ist,
was?
Ja genau, Sternauto.
Wie schreibt sich das?
Ja, genau.
Ist es wie Build Your Dreams?
So ähnlich.
China?
Und diejenigen, die dort arbeiten, sind trotzdem nicht unzufrieden. Also auch nicht, weil das, es ist alles kein Drama. Ich persönlich muss gestehen, für mich ist das auch sowieso nicht so das Problem, weil ich bin seit 24 Jahren im Konzern, bin 47 Jahre alt, bin Führungskraft und ich habe jetzt Optionen. So, ja? Optionen wird dann sein, ein warmer Handschlag und ich gehe zum neuen Erwerber oder. Es gibt ein paar Optionen. Abgesehen davon geht es mir aber nicht um mich, sondern es geht halt um meine Mitarbeiter und zum Glück sind die Verkäufer und die Vertriebler sind eigentlich alle relativ ruhig, weil sie erstens schon mit Verkäufern gesprochen haben, die woanders so einen Betriebsübergang schon mal mitgemacht haben und zum anderen eben sagen, naja, ich habe ja die Bindung zum Kunden, das hat auch in Zukunft eine Relevanz und der neue Erwerber wird sich ja freuen, wenn er jemanden hat, der den Kunden kennt und so und von daher bin ich mal gespannt. Es wird aber auf jeden Fall eine große Veränderung sein. Auch für mich persönlich wird das eine große Veränderung sein. Jetzt ist es ja bei uns so, ist ja auch kein Geheimnis, habe ich schon mal darüber gesprochen, dass ja nicht nur ich, sondern auch meine Frau Führungskraft bei Mercedes sind. Also wir beide abhängig sind von der in Anführungsstrichen Niederlassung und wir beide diese Veränderung mitmachen. Sie in Hamburg, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt als ich in Bremen, keine Ahnung, oder umgekehrt. Man weiß nicht, was als erstes verkauft wird. Aber zumindest mal hat das für uns beide eine Relevanz und Ja, und so macht man sich halt jetzt so seine Gedanken. Ich werde euch immer mal so ein bisschen teilhaben lassen, wenn es so was Neues gibt. Ich sehe das wirklich tatsächlich nur positiv. Aber mir geht es eben in erster Linie. Ja, du nicht?
Nee, weißt du was?
Ja, erzähl mal.
Ich finde, das ist einfach so eine Oldschool-Sache vielleicht, so eine Kopfsache.
Ja.
Jetzt verkauft Mercedes seine eigene Niederlassung. Mhm. Ja? Mhm. Mercedes hat auch ein Uhlenhaut-Coupé verkauft, weißt du?
Wird übrigens oft in den Zusammenhang gebracht. Mhm.
Warum? Weißt du, warum? Mercedes geht ja, also die verdienen ja Geld.
Aber die wollen keine 8000 Mitarbeiter im Vertrieb
haben. Das ist schon klar, aber ich verstehe den Gedanken wirtschaftlich, was sie da, oder von mir aus auch personalpolitisch oder
whatever. Ja, nur personalpolitisch, weil wirtschaftlich ist es tatsächlich so, dass die Niederlassungen nicht defizitär sind, im Gegenteil. Das waren
nein, früher ja, waren. Aber ich verstehe diese, trotzdem diese, das ist dieses Manager-Gehabe, was die Geschichte außen vor lässt. Und Mercedes ist weder ärmer noch reich, nur weil sie ins Uhlenhaupt-Coupé verkauft haben, sondern das ist ja eine, ich finde das geschichtlich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen bis heute. Ich finde es vollkommen daneben. Und genauso finde ich das jetzt irgendwie so ein Move, der ein Unternehmen weiter, wie soll ich sagen, in so eine anonyme Ecke drückt. Ja, also ich natürlich kann ich mir noch
viele Kollegen von mir auch.
Natürlich kann ich mir noch einen Mercedes kaufen. Kein Problem. Aber wenn ich hier an der Niederlassung vorbeifahre, im Heidkampsweg, wenn ich zur Oldtimer-Tankstelle fahre und da immer abbiege, gucke ich ja immer darüber. Und das nächste Mal, irgendwann gucke ich rüber und denke, ach guck mal, das gehört irgendwelchen Chinesen jetzt. Jetzt klingelt es in der Tür, ich mache gerade auf. Ich guck mal gerade, wer es ist.
Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, du hast ja auch nochmal geäußert, inwieweit du das wahrnimmst mit dem Verkauf der Niederlassung.
Der Daimler gibt seine Geschichte auf.
So kann man das sehen aus der einen Sicht. Ich sehe es tatsächlich sehr, sehr viel positiver, weil ich glaube, ich habe da auch eine Menge zu erzählen in Zukunft. Und,
ach du, ich sehe das
ich ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es viele Menschen gibt und Hörer gibt, die zumindest mir gegenüber da in die Kommunikation gehen. Das ist auch eine Art des Verarbeitens und ja, mal gucken, was so die nächsten Monate passiert, wer was kauft, was danach Phase ist, wer weiß, was ich dann verantworte und mal schauen. Also ich bin total gespannt, wohin die Reise geht. Für mich ist das wirklich der Anfang einer komplett neuen Reise und ich muss auch gestehen, ich habe jedes Mal, wenn ich 10 Jahre bei Mercedes war, habe ich gedacht, boah, jetzt bist du schon 10 Jahre bei Mercedes. Nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, immer hast du gedacht, Mann, irgendwie war ich gar nicht so programmiert, dass ich mir vorstellen konnte, dass ich so lange bei einer Firma arbeite. Aber klar, man ist natürlich auch
kannst ja nichts anderes.
Ein bisschen verdorben.
Du kannst ja nichts anderes.
Ja, doch, doch, ich kann auch Geld zählen. Ja.
Nee. Dann schaffst du aber nicht mal beim Daimler, sondern dann schaffst du beim Chines.
Ja, wo auch immer. Wo auch immer.
Ich schaff's bei mir selber. Das ist ein schönes Gefühl auch. Mach das mal, Frank. Oh, in den Sack, mach selber was.
Ja, wer weiß. Vielleicht ist auch das mal eine Option.
Mach Garage 14.
Ja, genau. Mit allem, was. Ich nehme alles, was bei dir an der Tür durchfällt. Oh, super Idee.
Das machen schon andere.
Da musst du dich hinten anstellen. Ja. Nein. Ja. Was eben ganz schön war, also es waren eben zwei nette Herren hier, die den Alpha 156. fahren,
ja.
Probe fahren. Und auch den habe ich mir natürlich eben mal genauer angeguckt. Auch das ist ja so ein witziges Beispiel dafür, dass wir im Future Classics Podcast über einen Alpha 156 reden und dann so ein Auto hier auch Einzug findet. Was mir nochmal wichtig war, war tatsächlich die nochmal abzugleichen, meine Erinnerung mit dem, was dann hier steht. Interessant, was ich nicht mehr im Kopf hatte, ist, dass das Auto so einen integrierten Spoiler hat, quasi im Dach. Ja.
Also der Sportwagen, reden wir über den Sportwagen.
Genau, über den Sportwagen. Und der auch funktional ist. Ne? Also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie, dass er ein bisschen hübsch sein soll, sondern man sieht halt erst auf den zweiten Blick, dass eben die Luft da tatsächlich so entsprechend auch durchgeht. Und habe mir dann nochmal so den Praxisnutzen angeguckt und merke, boah, ist das Auto ist sehr viel kompakter, als ich in Erinnerung hatte. Also ich dachte, der wäre von der Größe her so wie eine C-Klasse, der ist schon kleiner, ne? Und kompakter und irgendwie gefühlt auch eher wie so ein italienischer Anzug.
Und er ist qualitativ hochwertiger, wie man gedacht hat.
Ja, in manchen Teilen, ich muss gestehen, die Kunststoffe sind so okay, ne? Aber was halt schön ist, ist tatsächlich, du hast recht, so ein paar Sachen im Detail. Und ja, wenn du dich da reinsetzt und du hast ein Holzlenkrad, also ein echtes, richtiges Holzlenkrad mit so einem Holzkranz. Ich gehe davon aus, dass die auch immer noch von Nadi gefertigt werden, wie immer eigentlich, oder gefertigt wurden. Dann ist das halt auch so sehr, sehr, sehr typisch Alpha, weil es eigentlich das einzige Auto war, bei dem es diese Option in der Art und Weise so noch gab. Und ja, mit dem Sechsganggetriebe, also ich glaube, es ist einfach eine schöne Mischung. Wir werden es wahrscheinlich gleich nochmal hören von denjenigen, die das Auto jetzt Probe fahren. Ja, das ist eine emotionales, individuelles, alltagstaugliches Auto.
Ja, genau.
Ja, ja, mal gucken.
Mit Stil.
Mit sehr viel Stil. So, und mal gucken, ob wir auch ein emotionales, alltagstaugliches Auto heute hier aus dem Quartett ziehen. Ich würde gerne nochmal dieses hier spielen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da nicht die gleichen Karten ziehen
wie letztes
Mal. Neue Autos 85, 86.
Ah, okay.
Das war eigentlich cool. Da sind schöne Autos mit dabei. War ja auch eine spannende Ära.
Ja,
du ziehst zuerst, Karl.
Das kannst du nicht raten. Das kannst du vergessen. Ist nicht ratbar. Wir müssen neue ziehen.
Mhm.
Ist nicht ratbar. Keine Chance.
Mhm. Mhm.
Okay, es war ein Mitsubishi Colt Speedster, was immer das ist.
Ja, genau. Hat es nie gegeben.
Ja.
Also zumindest mal nicht in Deutschland. Also nee, kannst du vergessen.
Nicht,
ja. Sieht aber cool aus hier auf dem Bild.
Sieht cool aus.
Ja, aber, gar keine Frage, aber klar. Da sitzen wir morgen noch hier. Dann nimm den nächsten.
Auch nicht besser, aber gab's. Da muss ich einen Tipp geben, ne?
Ja, ich würde sagen, das wäre ganz gut. Darauf haben wir uns irgendwann mal geeinigt.
Ah, ich sag dir die PS-Zahl. 156. Wo wir gerade schon mal bei der Zahl sind. Geil, ne? Ist sogar richtig, die Zahl in dem Fall.
Okay. Trotzdem, vielleicht magst du mir
doch einen anderen Tipp
einen
geben.
Tipp geben, ja.
Also, für mich reicht sowas als Tipp. Das ist ja nur Hubraum vom Renault. Ich gebe dir einen anderen Tipp.
Die Zeit, die verloren geht, könnte ich natürlich schon nutzen, um zu raten. Aber nein, komm, hau mal los. Hast du einen Tipp?
Ein Auto, wo der Koffer nicht nur in den Kofferraum passt.
Ein Auto, wo der Koffer nicht nur in den Kofferraum passt. Okay, dann weiß ich, welches Auto es sein könnte. Und zwar ein... Scheiße, jetzt muss ich nur sagen, wie heißt der? Alpha 90, hieß der so? Welcher war das, wo der Koffer im Armaturenbrett sitzt?
Ja, aber es ist der nicht. Es war nur ein Tipp.
Du bist so ein Armleuchter, ey. Ja, es war nur ein Tipp, okay. Okay, gut, dann sind wir aber... Okay. Also ist er nicht?
Nein.
Gut. Ist es ein italienisches Auto?
Ja.
Es ist ja nicht, weil ich den Namen falsch gesagt habe.
Nein, nein.
Ist es ein Alpha?
Ja.
Ist es ein Alpha? Gut, dann aus der Zeit. Alpha 75?
Ja, richtig.
Ja?
Ja, ja.
Hat der auch sowas gehabt oder
nein.
Wie? Aber du, und warum sagst du das?
Weil der sonst, im Endeffekt okay. Ist es sonst das identische Auto eigentlich.
Der Alpha okay.
Ist ja...
Da muss man ja mal drauf kommen.
Ja. Der ist ja ein Transaxle,
ja.
Ist der gleiche Motor, die 156 PS, das ist der Sechszylinder und jetzt kommt's.
Das ist ja eigentlich...
ist der Motor, der da drin ist,
der
weggefahren ist, nur ja. Dass er da mehr PS hat.
Ja, Wahnsinn, wie lange der dann gebaut wurde auch, ne?
Ja, da geht's ja los mit dem Busso-Motor. Also Busso-Motor fängt ja an im... Sagt er immer im GTV, das ist aber Quatsch, der fängt an im Alpha Say, in der Limousine, im Alpha 6.
Mhm, okay.
Und da noch mit Vergasern.
Da geht's ja, das war ja damals hier Mitte der 80er mal ein richtig schneller Hirsch, ne?
Den fand ich immer geil, den Alpha 75, den gab es als V6 Amerika mit so dickeren Stoßstangen. Ja, das war immer so. Und
meistens rot.
Die Dinger kosten richtig viel Geld inzwischen. Also so ein Alpha 75 V6 kostet irgendwie zwischen 25.000 und 30.000 Euro im guten Zustand.
Oh, Wahnsinn.
Letztes Mal wieder gucke ich so, what? War selber ein bisschen. Ne?
So, dann lass mich mal einen ziehen. Ja.
Du willst einen ziehen lassen?
Wenn du, fährst mich, du heute noch wenn, du mich, wenn du mich höflich drum bittest.
Du fährst heute noch zum Kohlessen, wie war das? Ne?
Kohltour heißt das.
Was ist das? Was ist denn eine Kohltour? Was ist denn eine Kohltour? Sitzt man da
eine
auf
Kohltour,
so einem
nee, da geht
Planwagen
man,
und frisst Kohl oder was?
Nein. Also am Ende isst man Kohl, wenn man möchte. Ich esse aber keinen Kohl. Irgendwie, ich bin da kein Fan.
Ist Grünkohl und Pinkel oder was
gibt's? Und man geht so mit so einem Bollerwagen und, den Rest kannst du dir denken.
Säuft.
Konsumiert dabei.
Genau. Alkohol.
Ja.
Und ist dann Kohl oder warum heißt das Kohltour?
Pass auf, ich habe jetzt eine Karte gezogen und ich möchte dir einen Tipp geben.
Ja, ich wollte noch wissen, ob man dann Kohl ist.
Weil dein Tipp so dermaßen scheiße war.
Dann gibst du mir auch einen Scheiß-Tipp.
Ja, gebe ich dir auch einen Scheiß-Tipp und sage.
Gab's auch in Gelb?
Nee, und sage.
Komm, mein Tipp war nicht scheiße.
Wenn dein Tipp nicht scheiße war, weißt du was, wie mein Tipp dann ist? Da passt der Koffer auch nicht nur in den Kofferraum.
Ja. Ist es ein Franzose?
Nein.
Ein Deutscher?
Nein.
Italiener?
Ja.
Oh, ist es ein Alpha?
Ja.
Ist es ein Alpha 90?
Ja.
Da gibt's.
Ich habe wirklich den Alpha 90 gezogen.
Das ist ja geil.
Das ist auch geil.
Geiler, weißt du so, gleicher Motor. Geil, 3.000 Mark teurer, total geil. Und da, was viele vielleicht nicht wissen, gibt es beim Alpha 90 gab es einen, erstmal gibt es eine mega geile Beleuchtung im Dach, wie im Flugzeug oben, mit so langgezogen. Und dann gibt es einen Aktenkoffer, das Handschuhfach ist der Aktenkoffer, den kannst du rausnehmen.
Ja, genau, das ist ja das, was du sagen wolltest.
Genau, ist mal meine Lieblingsanekdote dazu, ist immer, der Heinrich Lingner hatte so einen Alpha 90 und da fehlte der Koffer. Und dann hat irgendwann ein Leser der Automotoren Sport Motor Klassik ihm den Koffer zugesendet, damit er den Koffer hat.
Ja, geil. Geil, ne?
Ja, fand cool. Ich immer Alpha 90 mega geil. Der hat ja so eine schöne geradlinige Form.
Ja.
Mega. Und dann ein sehr geiles Feature von dem Auto ist, der hat einen Frontspoiler, der mit der Geschwindigkeit ausfährt. Durch Luftdruck.
Richtig. Ja. Und woher weiß ich das? Weil ich doch von einem lieben Hörer von uns mal ein Prospekt davon geschickt bekommen habe. Und in diesem Prospekt sind tatsächlich natürlich all diese Details nicht nur gezeigt, sondern auch benannt. Und man ist dann total überrascht, weil das ein total innovatives Auto war, was trotzdem keiner auf dem Zettel hatte.
Nee, bei uns überhaupt nicht.
Gar nicht. Also, ja, und stand nicht war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Messe in Alpha 90?
Kann sein.
Ja?
Am schönsten ist der in so einem Kastanienbraun-Metallic. Oh, ich bin ein bisschen müde. Kastanienbraun-Metallic und dann mit beigem Velour innen drin. Geil.
Ja, so dieses typische italienische Velour. Ja. Dessen Geruch man auch. Ich habe ihn ihm gerochen, weil eben war ja auch Alex hier mit seinem Alpha 164.
Ach, und den hast du ja angeguckt.
Den habe ich mir eben angeguckt.
Geil, draußen, ne?
Ja, und auch da, ich bin ja so ein Geruchsmensch, also ich mag das halt, dass die Autos aus den verschiedenen Epochen eben sehr, sehr unterschiedlich riechen und du riechst das förmlich, so dieser reiche Stoff da drin. Cool, also von daher, ja, witzig, dass ich dann das Pendant ziehe. Eigentlich war der Alpha 90 doch eine Klasse höher logischerweise als ein 75.
Ja.
Hat 10% mehr gekostet, wie wir eben gesehen haben. Ja. War einiges langsamer und hat mehr verbraucht. Klar, weil es irgendwie nicht so sportlich war.
Die Basis ist dieselbe.
Ah, okay.
Und also im Endeffekt sind das alles Alfetta-Nachfolger, wenn du es genau nimmst. Das ist alles Transaxel, Alfetta-Unterbau mehr oder weniger, der da durchgereicht worden ist. Und da war dann mal Sense. Das sind der 75, ist auch der letzte, der letzte Heckantriebseifer. Also Limousine.
Ich finde so ein Alpha 90, wenn man sich diese ganzen Dinge anguckt, wie ich schon eben sagte im Prospekt, ist das nicht nur ein revolutionäres Auto gewesen, sondern eigentlich eins, was viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als es hat. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass all das, was du beschreibst, wenn man das jetzt hört und man hat kein Bild von einem Alpha 90 vor Augen mit einem rausfahrbaren Spoiler und so, dann würde man denken, dass der vielleicht auch innovativ außen aussieht. Aber er ist ja eigentlich...
Ganz klassisch. Genau.
Er ist ein ganz... Also im Grunde ist er genauso geformt wie der Koffer, der in seinen Armaturenbrett
ganz
passt.
Ganz eckig, klassisch.
Genau. Ja. Genau. Ganz klassisch.
Aber ich glaube auch damals, Alfa Romeo war eine exotische Marke in Deutschland in der Zeit.
Ja. Also, ja. Ne? Ja. Ja. Ja, wie viele die denn verkauft haben.
Auch Alpha 75 hast du da auch nicht, wir sind da auch nicht rumgefahren, hast du auch nicht gesehen. Wenn du von Alpha gesprochen hast, dann hast du immer mal an Alpha Spider gedacht oder mal an Bertone Coupé oder so. Diese ganzen Limousinen sind alle hinten runtergefallen.
Ja, wobei ich fand damals tatsächlich den 75 aufgrund dieser Keilform und dieser Linien, die ja wirklich sehr speziell angeordnet waren, weil das, der Kofferraum ja nochmal so nach oben knickte, fand ich den schon irgendwie schick und innovativ. Und wie ich jetzt anhand der Werte halt auch sehe, war das ja auch wirklich ein schnelles Auto damals. Also es war ja schon einer, der
sportlich.
Mit dem warst du richtig sportlich.
Ja, genau, unterwegs. Vor allem, das waren die Werte vom 2.5er. Den gab es halt auch als 3 Liter V6. Ne?
Genau.
Das war richtig geil.
Genau, und das war schon ein richtiger Renner. Ne?
Ja.
Ja, schöne italienische, emotionale Autos.
Ja, voll, wir haben hier voll Alfisti-mäßig heute abgeschlossen.
Voll.
Wir haben uns zwei Alphas angeguckt, haben mit Alfisti gesprochen, haben uns ihre Probleme angehört, haben über Alpha-Werkstätten gesprochen und jetzt hatten wir zufällig auch noch zwei Alpha-Karten.
Ja, ja, schräg, ne? Das ist, nee, das ist tatsächlich, jetzt wo du das sagst, in der alles, Kette alles ist das total schräg. Alex war gerade hier mit dem 164.
2 Liter V6 Turbo.
Ja, du hast recht, das ist irgendwie jetzt ein bisschen ja ulkig.
Ja.
Ja, und by the way, Alex ist immer noch auf der Suche nach einer Nummernschildunterlage aus der Zeit seines Alpha 164 2 Liter Turbo von einem nach Möglichkeit eben Alpha-Händler aus der Zeit. Also irgendwas, was authentisch ist. Auch da hätte ja keiner gedacht, dass sowas mal interessant ist. Aber mittlerweile entsteht auch ein Markt für gute alte Kennzeichenblenden aus der Epoche.
Ja, ich habe... So ein paar habe ich über die Jahre behalten, immer von Autos. Die fahren ja immer mit Garage 11 Kennzeichenhalter hier raus. Und ich habe auch von so einem alten VW-Händler noch von Lancia, habe ich vorhin gezeigt, ganz aufwendig mit den Lancia-Logos drückt. Dann Porsche Lübeck habe ich, Porsche Hamburg, Raphael Porsche Zentrum habe ich. VW Audi Haus habe ich auch welche.
Ja, wer hätte das gedacht, ne? Dass sowas mal eine Relevanz haben kann. Aber eigentlich ja auch nur logisch.
Ja.
Aber trotzdem hat die Dinger keiner gesammelt. Und man muss ja auch sagen, wenn die 20 Jahre am Auto hängen, oftmals, wenn das Kennzeichen entfernt werden soll, machst du die kaputt dabei.
Ja.
Weil der Kunststoff natürlich jetzt auch nicht die 30 Jahre in der Sonne so richtig gut überlebt hat. Also, vielen Dank und euch eine schöne Woche.
Ach so, eine schöne Woche. Bei mir endet übrigens die Woche, wie bei Frank auch, wir gehen in Bremen auf die Messe. Dazu mehr nächste Woche.
Richtig, genau.
Und also wenn ihr Lust habt, hier im Norden, 2. bis 4. Februar, Bremen Classic Motor Show, ist die erste richtig coole Motor-Oldtimer-Messe des Jahres eigentlich.
Ja, ne? Wir freuen uns sehr. Also genau. Ich werde auch an mehreren Tagen da sein. Kontaktiert uns, mich ruhig. Und
mich nicht.
Und wenn ihr uns dort seht, dann dürft ihr uns trotzdem gerne ansprechen.
Nein, mich jetzt nicht. Ich will meine Ruhe.
Doch, du findest das immer super, wenn du angesprochen wirst. Das stimmt doch gar nicht. Er findet das auch immer super. Er freut sich immer.
Ich komme wieder nur in Halle. Ich bin eigentlich nur durch eine Halle gekommen.
Ja, du landest ja immer bei, wie heißt der nochmal, der Kaffeestand?
Ach so, ich trinke natürlich beim HY einen Espresso, das muss ich ja machen.
Ja, mindestens einen.
Du hängst
da ziemlich fest.
Panini.
Genau.
Ja. Und ich esse immer das 4-Käse-Panini. Kleiner Tipp von mir schon mal. Kulinarisch.
Ja, super. Ist ausverkauft jetzt. Ist ausverkauft.
Herr Quentmeier, falls Sie mich hören, legen Sie mir schon mal eins weg.
Ja. Genau. Schön Werbung machen und selbst keins mehr bekommen. Ja, das ist schon mal super. Alles klar. Also, bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Aber übrigens, gestern habe ich Uccellettis gegessen.
Was für ein Ding?
Uccelletti. So kleine Kalbsmedaillons in Lardo-Schinken eingerollt. Er schnell's raus. Tschüss.
In was eingerollt?
In Lado. Lado-Schinken.
Lado-Schinken.
Und außen ganz kross und innen drin noch ganz rosa, wie immer der das hinkriegt, keine Ahnung. Unglaublich.
Ja, gut aufgetaut.
Was eine Küche. Gut aufgetaut.
Voll. Außen kross und innen noch ist gut aufgetaut.
Ja.
Also, macht's gut. Ich schneid's nicht raus. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.